Wir beginnen damit jetzt mit dem zweiten Teil unserer Sektion B, jenseits von Bologna, Studium und Beruf. Und ich darf Ihnen nun kurz vorstellen, Dr. Frank Wiesner. Er studierte Betriebswirtschaft sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg. Anschließend war er eine Zeit lang als Unternehmensberater tätig. Seit 1996 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugesagt haben, uns Informationen über den Stand der Berufsaussichten für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen zu geben. Herr Wiesner, bitteschön.
Ja, grüß Gott aus Franken. Ich habe mit Freude in dem Programm gesehen, dass heute bei fast jedem Programmpunkt mindestens ein Mensch aus Franken vertreten ist. Das ist sehr ungewöhnlich für so eine Minderheit. Insofern dominieren heute mit Sicherheit die weichen Konsonanten, denn die harten, die haben wir bei uns zu Hause ziemlich ausgerottet. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem. Ich habe mir vorhin während der Mittagspause mal so ein bisschen hier die Anlage angeguckt, die wieder so im Werden und Entstehen ist. Und ich glaube, die Menschen, die in früheren Zeiten in solchen Häusern gelebt haben, die hatten sich dann im Garten oder auch innen in den Räumen so exotische Tiere gehalten oder Menschen aus fremden Ländern, die dann komische Dinge gemacht haben. Und heute bin ich gewissermaßen der Exot als Nicht-Germanist, aber immerhin auch so dem großen Dunstkreis der Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaftler zugehörig. Ich bin gewissermaßen der statistische Ausreißer und ich erzähle Ihnen jetzt ein bisschen was über die Arbeitsmarktperspektiven der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftler. Ich musste den Fokus des Themas meines Vortrages ein bisschen erweitern, denn bei den Germanisten ist zumindest, was die Arbeitsmarktsituation und die Beschäftigungschancen angeht, die Quellenlage ziemlich schlecht. Ich habe deshalb die Kreise einfach etwas größer gezogen. Genau betrachtet geht es nämlich den Angehörigen der anderen geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen ganz genauso. Aber wenn man sie alle zusammenfasst, sozusagen ein Aggregat bildet, dann wird es insgesamt doch wieder etwas griffiger. Das möchte ich Ihnen vorstellen, Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaftler, wer gehört denn eigentlich dazu? Die Frage ist banal, es geht vielmehr darum, wer steht hinter meiner Definition, über wen wollen wir jetzt die nächste halbe Stunde reden? Dann natürlich themengemäß der Blick auf den Arbeitsmarkt, wie sieht's denn da so aus, wenn man einen Abschluss in einem solchen Fach hat? Wenn es um Arbeitsmarkt geht, dann geht es natürlich auch immer ums Geld. Das ist einfach so. Also wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, was verdient man denn so, wenn man ein solches Fach studiert hat? Wie sieht's aus mit Beschäftigungsalternativen? Heute Morgen haben wir ja sehr intensiv über den Beruf des Deutschlehrers gesprochen und die Welt besteht eben nicht nur aus Deutschlehrern oder Lehrämtern, sondern es gibt auch noch einiges anderes. Viele Absolventen sind dann eben auch auf entsprechende Beschäftigungsalternativen angewiesen und daran anknüpfend natürlich die Chancen und Perspektiven der verschiedenen Fachrichtungen und der einschlägigen Berufe. Aber zuerst die Definition und hier beginnen eigentlich schon die Schwierigkeiten, diese Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftler in den Griff zu bekommen. Es gibt nämlich die verschiedensten Definitionen, die miteinander konkurrieren, die sich teilweise überlappen, aber zum Teil eben auch schlichtweg ausschließen. Das Statistische Bundesamt verwendet zunächst einen ausbildungsorientierten Ansatz. Das heißt, man folgt da bei der Zählung der Systematik der Studienfächer. Also sinngemäß fragt De Statis, was studieren Sie denn gerade so, beziehungsweise was haben Sie denn Schönes studiert? So ähnlich geht das dann auch weiter im Mikrozensus. Das ist eine 1% Stichprobe der Bevölkerung in der Bundesrepublik, ganz wichtige Datenquelle für Sozialwissenschaftler. Daraus werde ich dann später noch ein paar Befunde vorstellen. Und der Mikrozensus wird vom Statistischen Bundesamt durchgeführt und orientiert sich natürlich ebenfalls an dieser Ausbildung, allerdings am höchsten Ausbildungsabschluss. Der Mikrozensus fragt also nicht, was studieren Sie denn gerade Schönes, sondern der Mikrozensus will wissen, was haben Sie denn auch tatsächlich abgeschlossen. Schwieriger wird das Ganze dann, wenn wir den Arbeitsmarkt betreten. Dann wird man unter Umständen zum Objekt der Bundesagentur für Arbeit, sprich der Arbeitslosenversicherung oder der Arbeitsagenturen. Die fragen zwar auch, was haben Sie denn für eine Ausbildung, aber viel mehr interessiert die für den Zweck der Vermittlung, nämlich was können Sie denn eigentlich beziehungsweise was möchten Sie denn gerne machen? Das heißt, hier steht die Tätigkeit im Mittelpunkt der Definition. Und vor ein paar Jahren habe ich mit zwei Mitstreitern mal versucht, irgendwie so eine Synthese aus all diesen Ansätzen zu bilden, um für ein Forschungsvorhaben diese Geisteswissenschaftler einfach so irgendwie mal abgrenzen zu können, damit unser Untersuchungsgegenstand ein bisschen Kontur bekommt. Wir haben das eine arbeitsmarktorientierte Definition genannt und die sieht so aus. Wir haben hier also eine Vielzahl von Fächern und Fachrichtungen und Disziplinen, die sich hier so um einen Kern von Philologen, Sprachforschern, Philosophen, Religionswissenschaftlern, Historikern, Archäologen, Völkerkundlern scharen. Das soll jetzt keine Wertung sein, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen vergessen. Und Sie sehen, je weiter man die Kreise zieht, desto größer wird natürlich auch die Gruppe der Untersuchungspersonen, die wir hier mit einbezogen haben. Also die verschiedenen bildenden, darstellenden Künste gehören zweifellos auch dazu. Theologen sind sicher in einem weitergefassten Verständnis auch noch Geisteswissenschaftler. Wie ist es denn jetzt mit dem Lehramt? Wenn ich wieder von der Ausbildung her komme, dann habe ich einen Germanisten drin, das ist bestimmt auch gern ein Geisteswissenschaftler. Wenn ich jetzt wiederum ein tätigkeitsbezogenes Konzept verwende, naja, ein Lehrer, der kann alles Mögliche unterrichten, das kann auch ein Sportlehrer sein an der Oberschule, dann ist es kein Geisteswissenschaftler. Also Sie sehen, das Geschäft ist schwierig und mit einer gewissen Unschärfe müssen wir eigentlich leben. Aber keine Frage, wo immer Sie sich jetzt hier auf dieser Zielscheibe verorten, die Germanisten sind auf alle Fälle dabei. Ich hoffe, dass Sie sich dann in den statistischen Massen, die ich Ihnen jetzt dann noch so ein bisschen präsentiere, irgendwo wiederfinden, so in der Mitte, im Durchschnitt oder auch mal drunter oder drüber. Wenn man über einen Untersuchungsgegenstand nicht so wahnsinnig viel weiß und auch nicht so wahnsinnig viel findet, dann ist es unter Sozialwissenschaftlern ein probates Mittel, dass man einfach mal eine Exploration macht, am liebsten mit qualitativen Untersuchungsmethoden. Da geht es nicht um statistische, mathematische Repräsentativität, sondern mehr so um inhaltliche Relevanz oder überhaupt erstmal sich dem Untersuchungsgegenstand anzunähern. Und ich habe das gemacht, was heute Morgen auch so ein bisschen zwischen den Zeilen beklagt wurde. Ich habe nicht richtig gelesen, ich habe gegoogelt und bin auf verschiedene Statements im Internet gestoßen. Fachgermanistik, Prognose schlecht. Mit Germanisten kann man die Straße pflastern, an diesem Spruch hat sich nichts geändert. Bei der Masse kommt nicht jeder unter. Ich kann Ihnen versichern, es gibt viel mehr Wirtschaftswissenschaftler als Germanisten auf der Welt. Es ist eine viel größere Masse, aber offensichtlich ist der Markt irgendwie anders strukturiert. Diese Aussage stammt von dem Berufsforscher Michael Wegen von der Uni Duisburg-Essen und er hat das der Rheinischen Pest erst vor 2 oder 3 Wochen gesagt. Woher Herr Wegen diese Information hat, und worauf sich diese Aussage begründet, das konnte ich nicht recherchieren. Ich konnte ihn auch nicht persönlich fragen. Das Urteil finde ich doch ziemlich vernichtend. Etwas freundlicher dagegen, der Kölner Stadtanzeiger ist aber schon ein paar Jahre her. 2008 war man der Meinung, Germanisten sind sehr gefragt. Ein Beitrag aus der Nürnberger Zeitung, meinem Heimatblatt gewissermaßen, welche Chancen Germanisten haben, und der Studienberater an der Uni wusste, wichtig ist es doch überhaupt was zu studieren. Achten Sie auf das Datum, Silvester 2008, vielleicht war der Studienberater auch da schon so ein bisschen in Feierlaune. Auch das war dann jetzt in der Kürze der Zeit nicht mehr exakt recherchierbar. Die Süddeutsche hat natürlich auch eine Position, da hat man im Mai 2010 geläuterte Geister entdeckt und hat festgestellt, Gott sei Dank setzen die Unis endlich auf mehr Praxisbezug im Studium. Dieses krause wissenschaftliche Zeug, wo soll uns das denn hinbringen? Wie viel Wissenschaft braucht ein Wissenschaftler? Oder wie es heute Morgen formuliert wurde, wie viel Germanistik braucht ein Deutschlehrer? Also endlich mehr Praxisbezug. Und jetzt noch ein versöhnliches Ende und dann hören wir wieder auf mit diesen Soundbites, heißt das, glaube ich, in Neudeutsch. Nadja Kirsten von der Zeit Online hat im Mai 2011 konstatiert, die Chancen stehen gut, und sie bezieht sich dabei auf ein Interview mit dem sehr hoch angesehenen, sehr geschätzten Kolja Bridis vom HIS, dem Hochschulinformationssystem hier in Hannover. Und Herr Bridis stellt fest, wenn ein Geisteswissenschaftler ein Jahr nach dem Examen noch keine passende Stelle hat, ist das nichts Ungewöhnliches. Ich möchte ergänzen, leider. Er sagt weiterhin zum Beispiel, jobben 10% der Germanisten zu diesem Zeitpunkt noch, nur ein Fünftel hat eine unbefristete Vollzeitstelle. Das ist aber meist kein Grund zur Sorge. Ja, wie gesagt, Herrn Bridis schätze ich sehr, das ist wirklich ein ausgewiesener Experte. So richtig schön ist dieser Befund aber trotzdem nicht. Kleiner Trost, den anderen Geisteskultur- und Sozialwissenschaftlern geht es ähnlich. Wir haben auf Basis dieser Mikrozensusdaten mal einen Vergleich gemacht. Wir haben diese Gruppe, dieses Aggregat der Geisteskultur- und Sozialwissenschaftler verglichen mit allen anderen Akademikern, die man im Mikrozensus so findet. Und wir haben festgestellt, ja, die Suchzeiten bei den Geisteswissenschaftlern nach dem Studienabschluss bis zur ersten Stelle sind tatsächlich deutlich länger. Ja, der Berufseinstieg ist oft holprig, oft mit dem, was man heutzutage als atypische Beschäftigung, zum Teil auch als prekäre Beschäftigung bezeichnet. Das heißt, das sind Jobs, die sind typischerweise befristet. Wir kennen das auch natürlich aus unserer Hochschullandschaft. Das ist zum Teil unfreiwillige Teilzeit. Das ist auch nicht immer ausbildungsadäquat. Die gute Nachricht, wiederum folgend einer alten Binsenweisheit, nämlich, dass der erste Job selten der beste ist, stellen wir fest, etwas später, nach so 3, 4, 5 Jahren circa, sind die meisten dieser Geisteswissenschaftler dann auch im Berufsleben richtig angekommen. Also so bei der zweiten oder dritten Stelle steigt auch deutlich die Zufriedenheit, die berufliche Zufriedenheit und auch die Zufriedenheit mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesem Beruf. Also die Geschichte vom taxifahrenden Soziologen oder Philosophen, das ist eine moderne Legende. Das gibt's in Wirklichkeit vielleicht einmal oder so, dann ist es eine anekdotische Evidenz, aber es ist nicht der Normalzustand. Werfen wir mal einen Blick auf die Arbeitslosigkeit in diesen verschiedenen Zielberufen, soweit sie aufschlüsselbar waren. Die Quelle ist eine amtliche Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die heißt Berufe im Spiegel der Statistik. Und Sie sehen hier, so breit wie die verschiedenen geisteswissenschaftlichen Fächer streuen, so breit streuen auch die Arbeitslosenquoten. Es gibt insgesamt einen ganz erfreulichen Trend, nämlich dass in den letzten 10, 12, 13 Jahren die Arbeitslosigkeit insgesamt rückläufig war. Auch das konnte man vor kurzem wieder in vielen Medien lesen. Sensationell niedrige Arbeitslosenquoten für Akademiker. Auf einen Satz gebracht lautet die Formel, der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit ist eine hochwertige, gerne auch akademische Ausbildung. Wir sehen aber auch, dass es nicht allen Akademikern gleich gut geht, sondern es gibt hier ganz beträchtliche Unterschiede. Wir haben wenig bis keine Arbeitslosigkeit etwa bei Theologen, bei Religionswissenschaftlern etc. Klar, die sind sehr gesucht. Wer hat hier gelacht? Und wir sehen dagegen bei etwa bildenden Künstlern, Grafikern oder auch Dolmetschern, Übersetzern, darstellenden Künstlern sehr hohe Arbeitslosenquoten. Jetzt kommt natürlich wieder die Sache mit der Quote ins Spiel, denn diese Quoten sind tückisch. Natürlich ist das erstmal ein Indikator, ein Anhaltspunkt. Eine solche Quote, die zeigt mir, wenn sie hier nahe Null ist, das sieht ja richtig gut aus in meinem Fach. Umgekehrt ist eben eine sehr hohe Arbeitslosenquote im zweistelligen Bereich ein Hinweis darauf, dass man sich da auf einem sehr engen Markt bewegt oder vielleicht auch nur in einer sehr engen, sehr hochspezialisierten Nische. Vielleicht kann man das gar nicht mehr richtig als Markt bezeichnen, weil so diese Marktkräfte, Angebot und Nachfrage, sich gar nicht richtig entfalten können. Und jetzt ist es deshalb ganz wichtig, sich mal zu vergegenwärtigen, wie diese Quoten zustande kommen. Sie werden genauso berechnet wie diese Arbeitslosenquote, die wir alle Monate wieder in den Nachrichten hören. Aber wenn man das dann eben auf einzelne Fächer herunterbricht, dann kommen ein paar komische Mechanismen ins Spiel, sodass uns die Statistik hier manchen Streich spielt. Denn diese Quote, die besteht aus einem Zähler und einem Nenner. Und wir haben hier erstmal als die Arbeitslosen diejenigen Menschen, die sich in einem ganz bestimmten Zielberuf als arbeitslos oder arbeitssuchend bei der Agentur melden. Das heißt, als arbeitsloser Germanist wird ein Mensch nur dann gezählt, wenn er in die Agentur geht und sagt, ich bin ein Germanist und ich will auch als Germanist arbeiten. Kann sein, dass der Vermittler in der Arbeitsagentur gar nicht so recht weiß, wie er diesen Germanisten dann einsortieren soll in seine Statistik, und schon ist das Ganze durcheinander. Im Nenner dieser Quote finden wir diejenigen Personen in genau diesem Zielberuf, die sich gegenwärtig in abhängiger Beschäftigung befinden. Das heißt, alle Germanisten, um im Beispiel zu bleiben, die auch tatsächlich als Germanisten arbeiten. Wenn ein Germanist jetzt quasi fachfremd tätig wird, zum Beispiel in einem Museum arbeitet oder vorhin beim Mittagessen habe ich gelernt, es gibt wohl auch einen Germanisten, der für den DFB tätig ist, dann taucht er hier auch nicht im Nenner auf. Wir haben weiterhin hier eine Störgröße, die zustande kommt durch hohe selbstständigen Anteile in verschiedenen Berufen. Wenn wir hier nochmal zurückspringen und uns die mit den ganz hohen Quoten anschauen, also etwa die Grafiker oder auch die Übersetzer, Dolmetscher, dann sehen wir hier Berufe oder Berufsbilder, die typischerweise in selbstständiger Tätigkeit ausgeübt werden. Das heißt, die Arbeitsmarktchancen für selbstständige Grafiker oder selbstständige Übersetzer müssen nicht unbedingt schlecht sein. Aber wir sehen anhand dieser Quote, dass es schwierig ist, in einem solchen Beruf eine abhängige Beschäftigung zu finden. Eben weil diese Berufe zu einem Großteil quasi traditionell selbstständig ausgeübt werden. Wie sieht's denn nun aus mit der Arbeitslosigkeit? Wenn man die Strukturen dieser Arbeitslosigkeit mal etwas genauer betrachtet, dann sehen Sie hier die unterste Säule, das ist jetzt hier nach Alter gestuft, Arbeitslose, Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaftler zwischen 18 und 29 Jahren. Und das ist diese sogenannte friktionale Arbeitslosigkeit. Also vom Übergang, der Übergang vom Studium in den Beruf oder dann auch etwa, wenn eine erste befristete Stelle ausläuft und man dann so eine Zeit lang in der Luft hängt, bis man eben wieder eine Verlängerung bekommen hat an der Uni oder am Institut oder bis man etwas anderes findet. Das ist eigentlich noch nicht so bedenklich. Bedenklicher sind dann die zweite und die dritte Säule von unten, denn man sieht, dass auch in den Alterskohorten 30 bis 39 oder 40 bis 49 Jahre sich die Situation nur unwesentlich entspannt. Also auch hier sind wieder sehr hohe altersspezifische Arbeitslosenquoten zu beobachten. Das heißt, diese Übergänge, dieses Changieren zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit kann für Geisteswissenschaftler unter Umständen fast ein Dauerzustand werden. Das ist die schlechte Nachricht. Was wir dann hier ganz oben sehen, bei den Alterskohorten 50 bis 59 Jahre und 60 und älter, dass diese Säulen dann wieder deutlich kürzer werden. Das erklärt sich dadurch, dass dann Menschen dieses Alters sich zum Teil schon wieder vom Arbeitsmarkt zurückziehen, sodass sie in den amtlichen Statistiken nicht mehr auftauchen. Etwas günstiger stellt sich die Situation dar, wenn man mal die Dauer der Arbeitslosigkeit betrachtet. Und wir sehen hier, im Durchschnitt hat sich die Situation für die Geisteswissenschaftler etwas verbessert. Ich habe hier keine ganz aktuellen Zahlen, aber insgesamt dürfte sich das in den letzten Jahren kontinuierlich noch weiter verbessert haben. Das heißt, die Arbeitslosigkeit konzentriert sich vor allem auf kürzere Arbeitslosigkeitsdauern bis 3 Monate oder vielleicht bis 6 Monate. Bedenklich auch hier ganz am rechten Rand zu sehen, 12 Monate und mehr. Das bedeutet nach unserer Definition, dass diese Personen langzeitarbeitslos sind. Also auch da kann man hineingeraten, man kann da auch in große wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten geraten, wenn man nicht mitunter auch bereit ist, gewisse Abstriche zu machen oder wenn man einfach die gebotene Flexibilität aus den verschiedensten Gründen nicht aufbringen kann. Für die allermeisten Arbeitslosen ist das Arbeitslosengeld auf der Bezug von Arbeitslosengeld 1 auf 12 Monate beschränkt. Das heißt, Langzeitarbeitslosigkeit, also eine Arbeitslosigkeit, die länger als ein Jahr dauert, die hat dann oft auch den Absturz. Ich denke, das ist der richtige Begriff, den Absturz auf die Grundsicherung, sprich Hartz IV zur Folge. Und dann wird das Ganze natürlich sehr unangenehm. Jetzt wieder ein bisschen erfreulichere Nachrichten. Was verdient man denn so, wenn man ein solches Fach studiert hat? Und ich würde sagen, die Germanisten, die ordnen sich hier bei den Geisteswissenschaftlern einfach so mittendrin ein. Sie sehen die blauen Säulen, das stellt die monatlichen Nettoeinkünfte von Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaftlern dar. Und die Referenzgruppe, das sind alle anderen akademischen Fachrichtungen, das sind die orangenen Säulen. Die gute Nachricht wiederum, es gibt ganz wenige, die praktisch nichts oder so gut wie nichts oder ganz wenig oder ziemlich wenig verdienen, sondern es ballt sich, so wie man das von einer schönen Normalverteilung erwarten würde, so in etwa in der Mitte. Nächste gute Nachricht, die Geisteswissenschaftler sind auch dabei. Man sieht, wenn man etwas genauer hinschaut, schon, dass die Geisteswissenschaftler tendenziell ihren Gipfel der Verteilung etwas weiter links haben, also da, wo die Einkommen etwas niedrigere sind. Die anderen Fachrichtungen, bei denen zieht das Einkommen etwas weiter nach rechts, also zu den höheren Einkommensklassen, aber insgesamt, denke ich, ist das Bild gerade in der Mitte doch ganz verträglich. Da werden Einkommensbeträge genannt, von denen man eigentlich ganz ordentlich existieren kann. Man glaubt es nicht, auch am ganz rechten Ende der Skala, wo man also dann schon im Bereich 5-stelliger monatlicher Einkommen liegt, sind natürlich die anderen Fachrichtungen stärker, aber die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftler immerhin ebenfalls noch vertreten. Also ganz so schlecht kann es uns nicht gehen, zumindest einzelnen von uns. Die Frage, die sich da unmittelbar aufdrängt, ist, was machen denn diese Geisteswissenschaftler so? In welchen Berufen sind sie denn tätig, um diese Einkommen dann zu erzielen? Und auch hier haben wir wieder einen wunderbaren Übersteiger zur Diskussion des Vormittags. Wir sehen hier nämlich den Löwenanteil im Lehramt. 14% Gymnasiallehrer und Lehrerinnen, über 30% an Grund-, Haupt- und Realschulen, dann noch Lehrer für musische Fächer, Hochschullehrer sind auch noch vertreten, verwandte Berufe mit knapp 8% und dann noch die verschiedenen anderen, die wahrscheinlich den Einkommensdurchschnitt wieder runterziehen. Also auch das ist ein ganz klarer Befund. Heute Morgen hatte ich so ein bisschen den Eindruck, für Germanisten gibt es eigentlich nur den Deutschlehrer oder den Deutschlehrer als Beschäftigungsalternative. Aber man muss zugeben, wer mal im Lehramt angekommen ist, im Staatsdienst, der hat es überwiegend geschafft. Also man hat dann die atypische Beschäftigung, im Großteil der Fälle hinter sich gelassen. Das heißt, man befindet sich in einem Normalarbeitsverhältnis, ist nicht mehr befristet beschäftigt und man hat ein ganz vernünftiges Einkommen, von dem man auch gut existieren kann. Die anderen Tätigkeiten hier sind unter Umständen dann etwas problematischer. Sozialwissenschaftler interessieren sich natürlich auch immer für Kausalitäten und wie die Dinge zusammenhängen. Und deshalb haben wir für diese Einkommen der verschiedenen Untersuchungsgruppen eine Regressionsanalyse durchgeführt, um die Einkommensdeterminanten zu identifizieren. Ich erspare Ihnen jetzt das statistische Modell, ist ja hier schließlich kein Mathematikerkongress, und deshalb beschränke ich mich hier auf die wesentlichen Befunde. Befund 1, Berufserfahrung wirkt bei Geisteswissenschaftlern wie auch bei den anderen Akademikern positiv. Das ist ein ganz typisches Phänomen für abhängige Beschäftigung, wo eben gewöhnlich nach dem Senioritätsprinzip entlohnt wird. Das heißt, je länger ich dabei bin, desto höher ist normalerweise auch mein Einkommen. Interessant, so ein kleines Ja-Aber, längere Arbeitszeiten haben bei den Geisteskultursozialwissenschaftlern aber einen geringeren Einfluss als bei den anderen. Normalerweise würde man einen unterstellen, wenn man eben viel arbeitet, also eine hohe Arbeitszeit hat, dann verdient man auch mehr. So ist es auch bei der Referenzgruppe, in der beispielsweise Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Architekten etc. sind. Aber so ist es eben nicht bei den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftlern. Die sind also nur sehr begrenzt ihres eigenen Glückes Schmied. Was sich vorhin schon abgezeichnet hat, wir haben einen ganz ausgeprägten Brancheneffekt. Die Branche, in der Geisteswissenschaftler am besten verdienen, war in der Analyse mit weitem Abstand Erziehung und Unterricht. Auch wieder ein Ja-Aber. Selbstständigkeit wirkt sich bei den Geisteswissenschaftlern negativ aus. Bei der Referenzgruppe ist es gerade umgekehrt. Das heißt, wenn man sich als Geisteswissenschaftler selbstständig macht, dann hat man es unter Umständen noch etwas schwerer am Arbeitsmarkt. Und dazu zählt auch noch der letzte Punkt hier auf der Liste. Das wurde in einem separaten Modell geschätzt. Auch hier gilt wieder für die Referenzgruppe, je länger die sich in beruflicher Selbstständigkeit befinden, desto stärker schlägt sich das auch im selbstständigen Einkommen nieder. Und diese Berufserfahrung als Selbstständiger wird bei Geisteswissenschaftlern offenbar weniger honoriert. Eine Frage, die uns auch immer umtreibt, gilt der beruflichen Mobilität. Also kann ich mich meinem Schicksal am Arbeitsmarkt ein Stück weit entziehen, indem ich einfach den Beruf wechsle oder die Branche? Also ich mache etwas anderes. Wir stellen uns vor, ich habe eben als Deutschlehrer doch keine Stelle bekommen und jetzt muss ich mich nach Beschäftigungsalternativen umsehen. Und wir haben hier mal eine ganz einfache Matrix gebildet, wo wir also den Herkunftsberuf und dann die aktuell ausgeübte berufliche Tätigkeit miteinander vergleichen. Und Sie sehen, in der oberen Zeile bei abhängiger Beschäftigung ist etwa die Hälfte der Geisteskultur, Sozialwissenschaftler im weitesten Sinne ihrer Fachrichtung treu geblieben. Umgekehrt heißt das aber auch, dass die Hälfte von ihnen etwas anderes macht, also sich dann in einem Beruf oder eine Branche wiederfindet, wofür die ursprüngliche Ausbildung allenfalls noch bedingt gedacht war. Bei den anderen Akademikern ist dieses Verhältnis sehr anders, kann man sagen. Weniger als ein Fünftel von denen wechselt beispielsweise in einen Geistes-, Kultur- oder sozialwissenschaftlichen Beruf und mehr als vier Fünftel bleiben in ihren angestammten Berufen. Wenn man sich selbstständig macht, dann haben Geisteswissenschaftler die Chance, ihre Tätigkeitsinhalte noch etwas stärker selbst zu bestimmen. Da schaffen es dann 60% der Selbstständigen, auch dann eben in einer Tätigkeit zu landen, in einem Beruf zu landen, wo sie einen Großteil ihrer Studieninhalte dann auch praktisch anwenden können. Aber bei den anderen akademischen Fachrichtungen ist dieses Verhältnis noch wesentlich stärker ausgeprägt. Das bedeutet für uns, Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaftler gleich welcher Fachrichtung müssen sich ein Stück weit auf berufliche Mobilität einstellen. Sie müssen eine gewisse Grundflexibilität mitbringen. Ganz offensichtlich deshalb, weil diese Teilarbeitsmärkte oder Nischen, in denen sie sich bewegen, so eng sind, dass sie einfach nicht alle Absolventen aufnehmen können. Wo bringt mich also zum Beispiel ein Germanistikstudium hin? Und auch da habe ich wieder das Internet um Rat gefragt. Ich glaube, die Seite hieß gutefrage.net und da wollte, ja, war ganz originell, da wollte eine Pauline im Jahr 2009 wissen, was kann ich mit einem Germanistikstudium erreichen? Ich habe das wörtlich übernommen, die Tippfehler sind nicht von mir. Und man beachte die Uhrzeit, eine Minute später hat Alex 9798 geantwortet, Deutschlehrer werden. Also die Welt ist klein. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber Sie sehen auch hier wieder am Datum, Manjas hat also doch fast ein halbes Jahr oder über die Antwort nachgedacht. Und entsprechend ausführlich fällt das aus. Und ich lese jetzt nur mal den ersten Satz vor. Du kannst echt alles oder nichts damit machen, wirklich. Und das endet dann, kommt halt echt ganz drauf an, was du draus machst. Das ist so der letzte Satz. Also das ist auch wieder eigentlich eine schöne Nachricht, denn offensichtlich wird man im Germanistikstudium sehr, sehr umfassend und sehr vielseitig ausgebildet. So dass man zwar einerseits zunächst einen sehr engen, sehr beschränkten, originären Arbeitsmarkt hat, aber gleichzeitig doch auch so das Rüstzeug mitbekommt, dass man sich auch auf vielen anderen Gebieten versuchen und auch bewähren kann. Und das ist jetzt hier mal ein paar so Beispiele. Ich habe vor kurzem ein Poetry Slam besucht, war für mich eine Premiere. Ich war sehr positiv beeindruckt. Es war eine ganz tolle Veranstaltung mit ganz tollen Akteuren, die also sehr sprachgewandt waren, eine ganz starke Bühnenperformance hatten, die verschiedene Ausdrucksformen beherrscht hatten und die also gezeigt haben, dass eben die Welt bunt ist und dass es vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten von Sprache, von gesprochenem Wort gibt. Und deshalb ist für mich ein ganz wichtiger Befund, also auch wenn jetzt nicht jeder Germanist am Ende Poetry Slammer wird, dass eben die Ausrüstung ganz allgemein den Unterschied macht. Das gilt für die Geisteswissenschaftler ganz allgemein, aber sicher auch bei den meisten Punkten für die Germanisten. Das sind ganz wichtige Eigenschaften, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen, die man im Laufe eines geisteswissenschaftlichen Studiums erwirbt. Und die es einem dann eben ermöglichen, auch so diese mitunter als eng empfundenen Schranken zu überwinden und dann auch auf anderen beruflichen Gebieten zu reüssieren. Also was immer man studiert und erfolgreich abgeschlossen hat, man weiß erstmal ziemlich viel. Und ich habe heute Morgen auch so mitgenommen aus der Diskussion, wenn man so viel lesen muss als Germanist, dann ist man bestimmt auch sehr motiviert. Man ist kommunikationsfähig typischerweise, wenn man mit Sprache zu tun hat. Man muss sich selbst organisieren, kann selbstständig arbeiten. Man kann sich natürlich ausdrücken. Man ist sprachkompetent als Sprachwissenschaftler. Man ist vielleicht auch ein Kreativer. Man kann was organisieren. Lernen sollte zumindest generell bei Akademikern eine Grundhaltung sein. Ich weiß nicht, inwieweit das noch aktuell ist. Germanisten sind sicher auch sehr abstraktionsfähig, können sich schnell in neue Themen einarbeiten, auch weil es auch im Studium eine thematische Vielfalt gefordert wird. Das sollte dann auch die Persönlichkeit schulen, die Reflexionsfähigkeit entwickeln bis hin zur Universalität. Und man lernt natürlich in einem solchen Studium auch insgesamt wissenschaftlich zu arbeiten, Quellen zu recherchieren, Quellen richtig und fachkundig auszuwerten und Quellen auch zu bewerten. Und das ist doch ein ganz grundlegender Unterschied gegenüber der Generation Internet oder Facebook, über die wir uns vorhin beim Mittagessen auch ein bisschen unterhalten hatten. Also wie Sie gesehen hatten an diesen Zitaten, die ich da jetzt hier eingeblendet hatte, ich kann innerhalb von Minuten unheimlich viel Information finden, aber mitunter ist es halt einfach krauses Zeug oder einfach auch nur Unsinn. Und es ist eine ganz wichtige Fähigkeit, dass man die Qualität dieser Information oder vermeintlichen Information, wenn man das überhaupt so bezeichnen will, dann auch bewerten und richtig einsortieren kann. Also durchaus auch Fähigkeit zu komplexem Denken. Und wenn man ein geisteswissenschaftliches Fach studiert hat, dann ist man sicher ausdauernd und man hat bestimmt auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Ja, wie geht's dann weiter, wenn das jetzt mit dem Deutschlehrer nicht klappt? Was machen denn Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftler oder auch Germanisten denn sonst noch so? Man findet sie tatsächlich in den verschiedensten Bereichen. Also es gibt, wenn man mal ein bisschen grübelt, ein bisschen recherchiert, überraschend viele Möglichkeiten. Natürlich wieder hier unten Bildung, Erziehung, auch in der Erwachsenenbildung. Es gibt neue Berufe, die sich ständig neu entwickeln. Natürlich findet man Germanisten auch zuhauf in der Kulturwirtschaft, bei kultursprachmittelnden Tätigkeiten, Medien, Journalismus, Verlagswesen, Publizistik, das sind die Klassiker, Touristik. Natürlich findet man sie auch in der Privatwirtschaft, gerne im Bereich PR oder Personalwesen, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, aber auch durchaus Handel, Vertrieb etc. Und der öffentliche Dienst bietet auch noch weit mehr Verwendungsmöglichkeiten als nur die Hochschule. Und das geht bis hin zu internationalen Organisationen, wo sich mitunter auch ein Germanist einschleichen könnte. Um jetzt noch ein bisschen konkreter zu werden, und das erfordert einfach der Blick auf den Arbeitsmarkt, was wäre denn zu tun, um diesen Übergang vom Studium zum Beruf ein bisschen reibungsloser zu gestalten oder ein bisschen erfolgversprechender zu modellieren? Und unsere Empfehlung lautet, die Studierenden und noch mehr die Absolventen dieser geisteswissenschaftlichen Fächer müssen sich eben verstärkt arbeitsmarktorientiert verhalten. Das heißt, wenn mir meine geliebte Hochschule keine Perspektive bietet am Lehrstuhl, dann muss ich mich zwangsläufig nach etwas anderem umsehen. Und je früher ich damit anfange, desto besser. Natürlich gehört dazu auch, dass Studiengänge behutsam modernisiert werden sollten. Und damit meine ich jetzt keineswegs eine Verschulung oder die Studiengänge noch mehr auf eine bestimmte Ausbildung auszurichten, auf eine ganz bestimmte berufliche Tätigkeit, wie das mitunter auch gefordert wurde, sondern generell die Curricula zeitgemäß zu gestalten. Was darunter zu verstehen ist, das müssen die Disziplinen dann jeweils untereinander klären. Ein wichtiger Service, der jetzt auch an den Hochschulen immer mehr etabliert wird und sich auch qualitativ steigert, das sind die Career Services und Praxisangebote an den Hochschulen. Ganz wichtig für den Einstieg, beginnend mit der Vermittlung von Praktika und Studentenjobs bis hin dann zu richtigen beruflichen Tätigkeiten für die Absolventen. Und natürlich gilt es auch, Werbung zu machen in eigener Sache. Und auch wenn das für manchen Geisteswissenschaftler so ein Unwort ist, diese Werbung, weil das so marktschreierisch klingt irgendwie. Ich meine, Wissen an sich und speziell das Wissen, das man in Geisteswissenschaften erwirbt, das ist doch ein sehr komplexes Gut. Und kein Vertriebler, kein Verkäufer, kein Kaufmann käme auf die Idee, ein solches komplexes Gut einfach ins Regal zu stellen und darauf zu warten, dass ein Kunde das haben möchte, sondern man würde sagen, das ist erklärungsbedürftig. Also man muss auch die eigene Nützlichkeit herausstellen, man muss die Stärken profilieren und muss sie auch kommunizieren. Das heißt, man braucht sowas wie ein Wissenschaftsmarketing, man muss eben auch erklären, welche Beiträge die Geisteswissenschaften, genauso auch die Germanistik leisten können, um zukünftige Herausforderungen auf welchem Gebiet auch immer, in welcher Branche auch immer bewältigen zu können. Voraussetzungen wichtige Kenntnisse, Eigenschaften, strategische Überlegungen. Das meiste davon ist in den Studiengängen ohnehin schon angelegt. Es gilt eigentlich meines Erachtens nur noch, das noch stärker zu forcieren oder zu profilieren. Wichtig für die Studierenden, das ist wiederum eine Hohlschuld. Man sollte sich möglichst frühzeitig über das eigene Berufsziel klar werden, denn dann hat man die Chance, durch geeignete Fächerwahlen, durch passende Praktika, über die man sich auch vernetzen kann, dann in entsprechenden Branchen durch geeignete Studentenjobs schon so mit einem Fuß in einer Branche zu etablieren. Fremdsprachenkenntnisse ist der Standard, aber wir haben ja hier gerade bei den Germanisten, habe ich heute Morgen auch mitbekommen, dann viele Kombinationen mit weiteren Fremdsprachen oder sprachwissenschaftlichen Ausrichtungen. Es gehört natürlich auch ein bisschen zu einer ganzheitlichen Ausbildung, dass man sich auch mit den mitunter fast als unanständig empfundenen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen wenigstens so ein bisschen einlässt. Und nehmen wir diese Veranstaltung hier als sehr gelungenes Beispiel. Wenn man sowas auf die Beine stellen will, dann braucht man einfach auch Organisationsfähigkeiten, man braucht Kommunikationstalent, man muss im Fundraising reüssieren, das heißt, man muss einfach irgendwo eine Quelle erschließen, um die ganze Geschichte hier zu finanzieren und vieles mehr. Und dann hat man eben zwangsläufig auch ein bisschen mit der Betriebswirtschaft zu tun. Dazu gehört eben auch eine gewisse Stressresistenz. Ich denke, es hat Sie schon gestresst, die letzten Wochen, das hier auf die Beine zu stellen. Und man braucht auch eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, weil zwischendurch auch mal was schief gehen kann. Kurzes Fazit zu guter Letzt. Also die Geisteskultur und Sozialwissenschaften sind definitiv kein Randphänomen und so sind es die Germanisten auch nicht. Übrigens, etwa jeder vierte Studierende, der in einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert ist, studiert eines von diesen Geisteskultur- oder sozialwissenschaftlichen Fächern, also von Orchideenfächern, kann deshalb zumindest, wenn man sie in der Zusammenschau betrachtet, keineswegs die Rede sein. Und diese Fächer tauchen sehr wohl zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Man muss sich aber auch bewusst sein, wenn man sich für ein solches Fach entscheidet, dass die Karriere- und auch Einkommensperspektiven tendenziell etwas schlechter sind, als es bei anderen Fachrichtungen der Fall ist. Ich denke, das ist aber den meisten Studierenden auch von Anfang an durchaus bewusst. Wir stellen leider auch fest, dass die hochwertige Ausbildung allein keinen Schutz vor Prekariat bildet, sondern es ist weiterhin einfach Engagement und Flexibilität gefordert. Es besteht die Gefahr einer nicht ausbildungsadäquaten Beschäftigung. Der Schlüssel zum Arbeitsmarkt liegt bereits in der Studiengestaltung, in der frühzeitigen Uni-Orientierung. Man sollte sich frühzeitig darüber klar werden, ist jetzt tatsächlich etwa der Deutschlehrer das Ziel oder eine Hochschullaufbahn oder vielleicht doch etwas ganz anderes in der Privatwirtschaft beispielsweise. Wir stellen fest, diese Geisteswissenschaftler sind keine leichtgängige Gruppe auf dem Arbeitsmarkt, aber deswegen sind sie noch lange kein Auslaufmodell. Mein Plädoyer für diese Fächer lautet ganz generell für alle Geisteswissenschaftler, wie würde die Welt aussehen ohne sie? Deshalb sollten diese Suchanstrengungen auch weiter fortgeführt werden, damit die Geisteswissenschaftler ihren Platz finden, und die Geisteswissenschaftler sollten auch nicht auf ihre Entdeckung warten, sondern sie sollten ihr Schicksal in die Hand nehmen und am Selbstmarketing aktiv arbeiten. Beim Poetry Slam habe ich außerdem noch gelernt, wenn Sie jetzt zum Beispiel aus Höflichkeit auch noch in die Hände klatschen, das womöglich auch noch einigermaßen rhythmisch, dann ist es ein sogenanntes APP, ein Audience Participation Presentation. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen und fürs Zuhören.